zwischen Raum und Regeln, der Erziehungspodcast des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Graz. Das Mikro geht an Jan Sacher.
YouTube, TikTok, Minecraft. Kommt es Ihnen manchmal so vor, als würde Ihr Kind mehr Zeit in digitalen Welten als im echten Leben verbringen? Fragen Sie sich, ab wann ist ein Handy sinnvoll, wie viel Bildschirmzeit ist zu viel und was können Eltern tun, um einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu fördern? Mein Name ist Jan Sacher, Praktikant im Amt für Jugend und Familie und ich spreche heute mit Gerald Friedrich, Leiter des psychologischen Dienstes im Amt, über genau diese Themen. Lieber Gerald, danke, dass du heute da bist.
Gerne.
Bitte stell dich kurz vor, was verbindet dich dann mit dem Amt?
Ich bin schon seit 1994 im Amt für Jugend und Familie tätig, bin vom Grundberuf Psychologe und Psychotherapeut und jetzt Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Graz Nordost, Leiter des psychologischen Dienstes und des Fachbereichs Psychologie, Psychotherapie und Mediation und auch als Experte für Medienanfragen aus dem Bereich Psychologie immer wieder tätig.
Hast du Kinder, Gerald?
Ja, ich habe zwei Kinder, einen 16-jährigen Sohn und eine 13-jährige Tochter.
Sehr gut, das heißt, du weißt, wovon du sprichst. Jetzt zum Thema digitale Medien bei Kindern. Wie lange beschäftigst du dich schon damit?
Eigentlich von Anfang an, wie diese Fragen, die ersten Eltern beschäftigt haben, wo Smartphones aufgekommen sind, wie können wir damit umgehen? Sollen wir unseren Kindern Zugang gewähren? Sollen wir sie eher fördern mit diesem Medium oder eher einschränken? Und in letzter Zeit natürlich ist es sowieso in aller Munde und ist immer wichtiger geworden, weil ja die digitalen Medien quasi auch schon die Kinderzimmer beherrschen.
So, jetzt mal ganz konkret. Was passiert neurobiologisch gesehen im Gehirn, wenn Kinder und Jugendliche Smartphones benutzen?
Naja, unser Belohnungsbotenstoff, den wir im Körper tragen, nennt sich Dopamin und der wird ausgeschüttet, zum Beispiel auch bei Likes, bei Benachrichtigungen, bei Handynutzung, weil Smartphones liefern so quasi unvorhersehbare Belohnungen. Sie verstärken damit auch den Wunsch, immer wieder am Handy zu bleiben, insbesondere bei so schnellen Medien wie zum Beispiel TikTok. Und ähnlich wie bei Zucker, Glücksspiel oder Drogen entsteht kurzfristig ein gutes Gefühl dadurch. Und langfristig gibt es halt auch Toleranzbildung, das heißt, man braucht immer höhere Dosen sozusagen von diesem Medium. Und die Gehirnentwicklung ist erst mit Mitte 20 eigentlich abgeschlossen, das heißt, Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für diese Probleme und können das weniger gut regulieren als Erwachsene.
Ja, das ist irgendwie intuitiv, dass man da bei Kindern noch ein bisschen mehr aufpassen muss.
Ja.
Gibt es jetzt Arten von Handynutzung, die schädlicher sind als andere?
Auf jeden Fall gibt es das. Man könnte sagen, wenn weniger interaktive Auseinandersetzung, also einfacher das Ganze ist, dann ist es besser. Es gibt so eine hierarchische Pyramide dafür. Das Lesen von Texten ist da das unterste und damit einfach das leichteste und das positivere. Dann das Hören von Geschichten, Hörbuch wäre so quasi das nächste, wo der Hörsinn nur angesprochen wird. Filme, da wird dann beides, nicht also sehen und hören. Und da kommt es dann wieder aufs Tempo an. Je schneller die Schnitte sind, desto stressiger wird es. Und die interaktive Auseinandersetzung, also mit Gaming und so weiter, das ist das unter Anführungszeichen das Schlechteste, was am meisten Einfluss und am meisten Abhängigkeit erzeugt.
Das heißt, je mehr Sinne beansprucht werden, je schneller das Tempo ist, desto größer ist der Effekt, den Medien auf die Psyche haben können.
Genau, der Effekt und der Einfluss auch.
Ja. Yeah. Und jetzt, abgesehen vom Medientyp, gibt es da noch andere Verhaltensweisen, die schädlicher sind als andere?
Ja, jedenfalls. Ich glaube, dauerhafte, impulsgesteuerte oder impulsive Nutzung ist besonders schädlich. Also so zerstückelte Aufmerksamkeiten, wo es immer wieder um dieses Wischen geht, um das Weiter, um das Schnelle, um das Lückenfüllen, das fördert die Unruhe und die Nervosität und außerdem auch das Suchtverhalten. Und vor dem Schlafen sollte man halt das Handy auch nicht nutzen. Aufgrund der Melatoninproduktion durch das Blaulicht gibt es Einschlafprobleme. Und ich würde sagen, jede Art von emotionaler Verbindung, also die Nutzung bei Langeweile, die Nutzung bei Stress, verstärkt emotionale Abhängigkeit.
Ja, das war mir auch nicht so bewusst, dass es nicht nur darauf ankommt, was für Medien man konsumiert, sondern auch, wie man sie konsumiert. Und abgesehen davon, was du ja bereits genannt hast, was gibt es dann noch für Risiken?
Naja, der Kontakt mit Fremden, zum Beispiel mit Personen, die möglicherweise nichts Gutes im Schilde führen, die man über Social Media kennenlernt. Stichwort Online-Grooming. Cybermobbing ist immer wieder ein Problem. Beleidigungen, Ausgrenzungen, Verleumdungen über Chats. Ja, dann Jugendliche senden irgendwelche Vertrauensbeweise bis hin zu Sexbildern von sich selbst, um das Verlangen, andere einzugehen. Das kann dann zur Erpressung führen und so weiter. Die Verletzung der Privatsphäre überhaupt, also Datenmissbrauch, kann ein Thema sein. Also man sollte möglichst vermeiden, Standort, Bilder, persönliche Daten oder solche Dinge weiterzugeben. Dann, was sicher auch ein Problem ist, schulische Leistungen, soziale Auswirkungen, die vermehrte Beschäftigung mit diesen Medien führt dazu, dass es zu einem Leistungsabfall kommt, möglicherweise Rückzug in die virtuelle Welt. Nur mehr das ist wichtig. Was ich auch noch beobachte, ist Desinformation durch falsche Informationen. Jugendliche sind sehr anfällig für falsche Informationen und die werden halt häufig verbreitet auf TikTok, YouTube und so weiter. Und sie können keine klare Trennung machen zwischen dem, was sozusagen Meinung, was Werbung, was Wahrheit ist. Und das führt natürlich auch zur Gefahr von Radikalisierung oder von Verschwörungstheorien und so weiter. Und nicht zuletzt auch Abzocke, sozusagen In-App-Käufe und solche Dinge sind nicht zu unterschätzen. Da haben wir schon Jugendliche gehabt, die ganz schön viel Geld ausgegeben haben für das.
Ja. Stellen wir uns jetzt einmal eine fiktive Familie vor, die Familie Haas. Die zweijährige Tochter, die Lina, sieht oft bei ihren Eltern, Geschwistern, dass die das Handy von der Mama verwenden dürfen und will es jetzt auch haben. Was gibt es da in der Wissenschaft für Empfehlungen für die Mediennutzung von so kleinen Kindern?
Keine Medien. Also für so kleine Kinder sind reale Erlebnisse und Bezugspersonen entscheidend. Und wenn dann der Bildschirm sozusagen das Gegenüber ist, dann kann das maximal ganz, ganz kurz sein und dann nur in Begleitung der Eltern, aber eigentlich zwischen 0 und 3 Jahren oder nicht eigentlich, zwischen 0 und 3 Jahren keine Medien.
Und der Bruder von der Lina, der Emil, der ist 5 Jahre alt. Wie schaut es da aus?
Sehr begrenzt, zeitlich sehr begrenzt, also ich würde sagen 30 Minuten Mediennutzung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ist auf alle Fälle genug. Kein eigenes Gerät, kein YouTube, kein TikTok, also nicht solche schnellen Medien und immer in Begleitung.
Und wie sieht es bei noch älteren Kindern aus, zum Beispiel bei 9-Jährigen?
Naja, es wird immer ein wenig mehr. Also ich würde sagen, 30 bis 60 Minuten am Tag für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren sollte reichen. Und wichtig ist, dass kein freier Internetzugang und also kein unbegrenzter, weil das ist ein Bereich der unbegrenzten Möglichkeiten. Und da tummeln sich natürlich viele Gefahren, auch für Kinder und Eltern haben einfach die Verantwortung, das auch zu begrenzen.
Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, habe ich auch mit einigen Eltern gesprochen und da hat mir ein Papa dieses Problem geschildert.
Meine Tochter ist 8 Jahre alt und wenn ich ihr das Tablet wegnehme, streibt sie sich enorm und wird aggressiv, fängt an zu weinen und will nicht mehr mit mir reden und solche Dinge. Wie soll man auf sowas reagieren? Was ist da die Expertenmeinung?
Also das Verhalten so einer oder dieser Tochter ist zwar nicht ungewöhnlich, aber es ist dennoch irgendwie alarmierend. Man muss das ernst nehmen, weil das zeigt schon diese Art von Reaktion, dass es eine emotionale Abhängigkeit von dem Gerät gibt. Also das macht das Kind nicht, wenn es es nur ab und zu nutzt. Weil was passiert da schon im Gehirn? Es ist schon diese sofortige Belohnung, dieses, was wir am Anfang vom Dopamin gesprochen haben, Die permanente Stimulation ist für das Kind mittlerweile schon wichtig geworden. Und wenn man jetzt das Gerät plötzlich wegnimmt, dann ist das sowas wie eine Bestrafung. Und dann reagiert das Gehirn mit Entzug. Also mit aggressivem Verhalten, mit Stress, so wie heute ein Drogenabhängiger reagiert, natürlich wahrscheinlich mehr, aber mit aggressivem Verhalten, mit Stressreaktion, also so quasi in abgeschwächter Form, wie wenn die Substanz entzogen wird. Was kann man da tun? Ich glaube, feste Regeln zu etablieren und nicht spontane Eingriffe ist immer gut, weil wenn Kinder wissen, warum sie jetzt etwas haben oder nicht haben sollen, dann tun sie sich so natürlich wie auch Erwachsene leichter. Also zum Beispiel nicht, jetzt reicht's her mit dem Tablet zu sagen, sondern, was weiß ich, du hast jetzt 30 Minuten und 10 Minuten vorher sage ich dir Bescheid, dass wir dann aufhören und man kann so, weiß ich nicht, visuelle Hilfen oder Timer damit einbauen.
Oder vielleicht einen wöchentlichen Zeitplan.
Genau.
Ja.
Eine Alltagserfahrung habe ich noch mitgebracht. Hören wir mal rein.
Mein Sohn Justus ist mittlerweile 11 Jahre alt und verbringt sehr viel Zeit auf Snapchat. Ich habe mich letztens gefragt, was er da so tut und wie ich denn sein Passwort haben wollte, um nachzusehen, hat er sich geweigert und dann den Account gelöscht. Wie soll ich damit umgehen?
Naja, elfjähriger Sohn ist also jetzt in einer Phase, in der er anfängt, so quasi Selbstständigkeit und Abgrenzung auch zu entwickeln, ein Gefühl von Privatsphäre immer wichtiger wird und so diese digitale Identität vielleicht schon ein bisschen zur Persönlichkeitsgestaltung mitverwendet wird. Und da ist jetzt der Wunsch, das Passwort preiszugeben, führt das jetzt fast zwangsläufig dann zur Rebellion. Das muss aber nicht immer nur Ausdruck von Widerstand sein. Das kann auch Angst vor Kontrolle, Scham oder der Wunsch, einfach in Ruhe gelassen zu werden oder sowas sein. Und dann, warum löscht er dann den Account? Naja, er reagiert emotional, also mit Trotz oder will einfach sagen, so geht's nicht. Und ich glaube, was man da tun kann, ist nicht die Kontrolle in den Vordergrund zu stellen, gib mir dein Passwort oder hast du was zu verbergen oder so, sondern die Beziehung. Dass man darüber spricht, ich möchte das verstehen, was du da machst. Warum nutzt du Snapchat? Was gefällt dir daran? Was ist das, was dich fasziniert?
Also Verständnis statt Kontrolle sozusagen.
Genau, Interesse wecken statt Misstrauen.
Ja.
Also und Verständnis statt Kontrolle. Dann nimmt man das Kind ernst, weil man das Kind ernst nimmt.
Verstehe. Jetzt ist es ja so, dass Eltern in vielen Bereichen Vorbilder sind für ihre Kinder. Gibt es da Möglichkeiten, wie sie diese Vorbildrolle nutzen können in Bezug auf digitale Medien?
Ihr Kinder lernen grundsätzlich nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Also es wird da oft gesagt, wozu Erziehung, Kinder machen und sowieso alles nach. Und das stimmt und das gilt insbesondere auch beim Handykonsum, weil der Medienkonsum generell, das ist, was Kinder die ganze Zeit sehen. Und wenn wir sagen, du darfst das nicht so nutzen oder du darfst nur eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde und die Eltern nutzen es aber die ganze Zeit in jeder Pause, dann ist das nicht nur unglaubwürdig, sondern dann ist das auch aus der Sicht des Kindes in irgendeiner Form so quasi ungerecht. Ja.
Also was konkret schlägst du da vor im Alltag?
Bewusste Handyzeiten gestalten für Eltern. Auch handyfreie Zeiten. Sowieso beim Essen, vorm Schlafen gehen oder auch wenn man irgendwas anderes gemeinsam macht. Kein Scrollen nebenbei am Spielplatz, wenn das Kind spielt und damit hat man gar keine Aufmerksamkeit aufs Kind. Ich glaube, Transparenz zeigen ist wichtig. Ich schreibe gerade der Oma eine WhatsApp-Nachricht. So lernt das Kind, dass das gezielt ist. Und die Eltern sollten auch ihre eigene Handy- und Bildschirmzeit reflektieren, weil viele Eltern, wenn sie das einmal mitstoppen würden oder mitzählen, wie viel Zeit sie wirklich am Handy verbringen, dann würden sie vielleicht auch einen anderen Blick darauf bekommen. Weil es ist ja nicht zuletzt die Zeit, wo man Kinder hat oder kleine Kinder hat, auch eine Zeit der Selbstentwicklung oft. Weil man wieder viele Dinge bewusster macht und das könnte man ja nutzen.
Bewusst aufs Handy schauen und nicht impulsiv und auch bewusst das Handy weglegen, das kann man, glaube ich, schon gut umsetzen. Die nächste Frage, die ich an dich habe, ist, woran kann man erkennen, dass ein Kind eventuell ein problematisches Verhalten entwickelt hat?
Ja, das werden wir immer wieder gefragt, wann ist es sozusagen zu viel, was ist schon süchtig? Und es liegt einerseits zwar an der Zeit, aber nicht nur an der Dauer, sondern auch an der Qualität des Verhaltens. Ich glaube, jedenfalls ein Warnzeichen ist der Verlust der Kontrolle, wenn man nicht mehr aufhören kann oder will. Als Kind länger als erlaubt online bleibt, also das versteckt, so Reizbarkeit und Wut und Traurigkeit schon zeigt, wenn man das Gerät nicht benutzen darf, oder sogar schon körperliche Unruhe oder Schlafprobleme oder Nervosität zeigt, dann ist jedenfalls sozusagen Feuer am Dach. Die Vernachlässigung anderer Interessen würde ich auch als wesentlich sehen, wenn es nicht mehr interessant ist, andere Hobbys zu haben, Sport, Freundschaften verlieren an Bedeutung und solche Dinge. Das Gerät steht nur mehr im Mittelpunkt des Interesses. Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme in der Schule ist ebenfalls sicherlich ein Warnhinweis und ganz arg wird es halt dann, wenn es schon soziale Rückzüge gibt und kaum noch Gespräche mit der Familie oder live sozusagen stattfinden, sondern nur mehr im Internet, dann sollte man jedenfalls Fachleute, glaube ich, aufsuchen. Und ich glaube, Eltern sollten das Verhalten eine Zeit lang beobachten, wenn ihnen da was auffällt, nicht nur einzelne Tage herausnehmen, dann offene Gespräche dann führen mit ihren Kindern, nicht Vorwürfe machen und nötigenfalls Hilfe holen, auch zum Beispiel bei uns.
Also Kontrollverlust, verstecktes Benutzen, wenn andere Interessen und soziale Kontakte vernachlässigt werden, wenn die schulische Leistung nach unten geht, dann sollte man da mal genauer hinschauen. Du, kleiner Themenwechsel, das Wort Medienkompetenz, das hört man ja immer wieder, aber kannst du vielleicht kurz erklären, was genau damit gemeint ist?
Naja, altersgerechte Förderung in dem Bereich Medien führt zu Medienkompetenz. Ich würde sagen, bei so 6- bis 9-Jährigen kann man da mal so eine Grundlage legen. Bewusstsein für Medien schaffen, kindgerechte Inhalte kennenlernen, Regeln verstehen lernen, was ist echt und was ist erfunden. Man zeigt den Kindern ein bisschen Unterschiede. Gibt es das wirklich? Kann das passieren oder kann das nicht? Fördert damit das kritische Denken auch schon von Vorschul- und Grundschulkindern. Kindern Medienkompetenz zu vermitteln bedeutet, ihnen nicht nur zu zeigen, wie man das Gerät bedient, sondern in erster Linie, also wie man das kritisch, kreativ und verantwortungsvoll nutzen kann. Deswegen würde ich sagen, einerseits die Inhalte zu hinterfragen, ist das überhaupt wahr, kann das überhaupt sein, wie beeinflusst mich das, mit den Kindern zu sprechen, ihnen Fragen zu stellen und dass man das dann auch sinnvoll mit den Kindern abstimmt, diese Mediennutzung, dass man gemeinsam das gestaltet, aktiv, weil dann rebellieren sie natürlich auch weniger dagegen. Und eigene Inhalte zu produzieren, ist auch immer interessant. Ne? Das, was du jetzt gerade da mit mir machst, das machen eigentlich auch Kinder ganz gern. So ein Video aufnehmen oder ein Audio, weil das wichtig ist, zu zeigen, das ist nicht nur passive Berieselung, das kann auch mehr sein.
Ja. Wenn jetzt der Medienkonsum ein bisschen zu viel geworden ist, was für Alternativen empfiehlst du aus der Praxis?
An erster Stelle würde ich immer wieder kreative Dinge nennen und Sport. Also das sind ja auch im sonstigen Leben immer die zwei Dinge, die interessante Alternativen sind, wenn es an einem zu viel wird. Also weiß ich nicht.
Basteln, malen, zeichnen,
Geschichten erfinden, Hörspiele aufnehmen, was weiß ich, Comics zeichnen oder sonstige Dinge. Das muss nicht perfekt sein, aber das soll Spaß machen. Outdoor-Spiele, analoge Spiele, also was weiß ich, Brettspiele oder solche Dinge, Kartenspiele wieder zu spielen, mit Familienzeit das zu verbinden. Möbel bemalen, habe ich letztes Mal gesehen, hat eine Familie gemacht. Das hat den Kindern auch total Spaß gemacht. Ich glaube, wichtig ist, dass die Eltern selber Alternativen anbieten. Dem Kind muss man was anbieten. Da kann man nicht sagen, leg das Handy weg und mach was anderes. Da kommt nichts außer. Nicht? Aber wenn man sagt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einmal rausgehen und draußen ein Spiel spielen oder am Sportplatz gehen oder vielleicht gemeinsam Musik machen oder malen, dann schaut es oft schon ganz anders aus. Also Kinder suchen in der Regel nicht nach den Bildschirmen, sondern sie suchen nach Unterhaltung.
Yeah.
Und wenn sie vom Bildschirm unterhalten werden, von den Eltern aber nicht, Kinder suchen nach Erlebnissen. Und wenn ihr Leben genug Erlebnisse bietet und ihre Eltern ihnen genug Erlebnisse bieten, dann brauchen sie auf einmal das Smartphone gar nicht mehr.
Ich kann mir vorstellen, dass das oft aufwendiger ist, Kindern solche Erlebnisse zu bieten, als ihnen einfach ein Smartphone in die Hand zu drücken. Aber ich glaube schon, dass man sich das nach all dem, was wir bis jetzt gehört haben, vielleicht zweimal überlegen sollte. Kannst du uns zum Schluss vielleicht noch ein paar Do's und Don'ts mitgeben?
Ja, Do's würde ich sagen, je bewusster und geplanter man hinschaut und gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern macht, desto besser. Nicht als Lückenfüller, sondern als bewusster Teil des Tages, des Sehen und der natürlich auch zeitlich beschränkt ist. Gespräche führen, habe ich schon mehrmals erwähnt. Was hast du da gerade dir angeschaut? Was interessiert dich? Was hast du dabei dir gedacht?
Co-Viewing zum Beispiel?
Sicher gut, jedenfalls.
Ja, willst du vielleicht kurz erklären, was Co-Viewing ist?
Ja, mit den Kindern gemeinsam sich Inhalte anzuschauen und darüber zu sprechen nachher. Das ist, glaube ich, wesentlich auch, dass man nachher darüber spricht und dass man das nicht nur konsumiert, weil damit gibt es dann eine Auseinandersetzung und da kann man auch was profitieren und was lernen.
Das heißt, es kann auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern stärken?
Jedenfalls. Ja, altersgerechte Inhalte sind immer wichtig. Das ist jedenfalls ein Du. Und Vorbild sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach seinen eigenen Medienkonsum selber zu reflektieren. Don'ts, da gibt es natürlich einige, Medien nie zur Beruhigung und zur Ablenkung nutzen. Weder selber noch den Kindern das geben. Nie vorm Einschlafen oder bei Wutanfällen oder wenn es ruhig sein sollen, die Kinder. Ich würde auf keinen Fall Medien als Trost oder Druckmittel einsetzen. Also wenn du brav bist, kriegst du das Handy, das ist ein No-Go, glaube ich. Genauso wie, wenn du nicht still bist, nehme ich es dir weg, dann kommt man genau in diese Emotionalität. Und man sollte vermeiden, diese Geräte mit emotional aufgeladenen Situationen zu verbinden, weil dann werden sie nämlich zum Machtobjekt. Und Kinder lieben dann halt Machtkämpfe.
Das kann ich mir vorstellen. Mhm.
Keine Kontrolle ohne Beziehung. Die Kinder müssen verstehen, warum die Regeln gemeinsam aufgestellt werden. Man muss Gespräche darüber führen und nicht einfach sagen, so ist es.
Vielen Dank, Gerald, für dieses spannende Gespräch und die vielen wertvollen Tipps. Ich bin mir sicher, viele Eltern haben heute so einiges für ihren Alltag mitgenommen.
Ich bedanke mich für das Gespräch und auch für die Möglichkeit, die Dinge, die wir in der Praxis erleben, da darzustellen. Und ich hoffe, dass das für die eine und den anderen nützlich sein wird. Danke.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anregungen zum Thema digitale Medien haben oder einfach gerne noch ein bisschen mehr Infomaterial hätten, bitte melden Sie sich einfach bei den Elternberatungsstellen oder beim psychologischen Dienst des Amtes für Jugend und Familie. Danke sehr.
Ein Podcast der Stadt Graz 2025. Alle Rechte vorbehalten.